Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, dein österreichischer Lieblingspodcast, wenn es um das Thema langfristige Vorsorge am Kapitalmarkt geht. Und heute sprechen wir über Milliardenverluste der Österreicher im Casino, dass BYD in Europa vorprescht und die Welt erobert gefühlt und wie Österreich davon profitiert. Außerdem müssen alle Sparer, außer anscheinend die Regierung, sparen und neue Rekordstaatsschulden in Österreich sind auch vorgekommen letzte Woche in den News. Ja, zudem gibt es wieder Community-Fragen, eure Fragen, unsere Antworten. Und wir sind heute in Schladming, also es ist eine Spezialfolge. Wir sind zu dritt diesmal. Mir sitzt der Markus gegenüber und der Matthias links von mir. Servus Markus.
Ja, servus lieber Philipp.
Servus Matthias.
Grüß dich Philipp.
Jungs, das erste Mal, dass wir jetzt da zu dritt zusammensitzen, überhaupt in der Geschichte von FV, das erste Mal eine Podcast-Folge zu dritt, zugleich. Und wir sitzen im wunderschönen Schladming. Was machen wir hier? Erzähl mal was, Matthias.
Ja, grundsätzlich sind wir hier zum Arbeiten, bei schönstem Wetter. Und wir genießen natürlich auch das Rundherum ein bisschen. Also wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, wir sehen die Schladminger Bergbahnen, waren heute zum Beispiel Mountainbiken, Downhillfahren eher. Und ja, jetzt haben wir uns aber schon so sehr auf den Podcast gefreut, dass wir gesagt haben, komm, fahren wir ein bisschen früher von der Strecke zurück und nehmen jetzt die Podcast-Folge auf.
Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Risikohinweis. Die Inhalte in unserem Podcast sind nicht als Anlage- oder Steuerberatung zu verstehen. Die Inhalte dienen rein der allgemeinen Information. Wenn wir über Aktien, ETFs oder andere Anlageprodukte sprechen, ist dies unter keinen Umständen als Empfehlung zu werten. Wenn wir über Anlageprodukte sprechen, die wir selbst halten oder in irgendeiner Form beteiligt sind, dann sagen wir das entsprechend dazu. Somit haben wir den rechtlichen Part geklärt. Zurück zum Podcast.
Also wenn man ganz ehrlich sein soll, dann lag es sicher auch daran, dass wir etwas mitgenommen sind von dem Downhill-Biking. Haben uns aber auch noch kurz erfrischt in einem wunderschönen See und ja, haben uns zum zweiten Mal übrigens jetzt zusammengefunden. Letztes Jahr waren wir in Mallorca, dieses Jahr eben Schladming und genießen das ein bisschen neben der Arbeit auch ein bisschen diese Abenteuerlust rauszukitzeln. Heute das Mountainbiking, gestern waren wir auch schon Go-Kart fahren den Berg runter. Also, aber ich möchte alle beruhigen, wir haben es überlebt und morgen fahren wir ja wieder nach Hause.
Wir können deswegen die Podcast-Folge zu dritt aufnehmen. Jetzt müssten wir eigentlich dieses Meme einblenden, dieses schauen wir mal, was wird. Aber das kann man halt beim Podcast leider nicht einblenden. Das heißt, stellt es euch jetzt bitte alle einmal vor.
Was wird, das muss man einfach sagen.
Also war wirklich cool. Also das Thema Teambuilding ist bei uns auch ganz ein wichtiges, weil nur so kann man langfristig und gut zusammenarbeiten. Und wir werden auch eine Finanzverstehen-Folge aufnehmen demnächst, um das Thema einfach mal, weil wir immer wieder gefragt werden bei Events, wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen, das Thema Finanzverstehen, FV, die Website, das Ganze drumherum. Das wollen wir euch dann auch einmal erzählen, weil es immer gern bei unseren Events gefragt wird. Und heute mal wieder ein paar Themen mitgebracht. Und zwar, ich habe eine News gefunden zum Thema 1 Milliarde Euro minus im Lotto in Österreich. Das ist echt nicht schlecht, weil, also sogar mehr wie 1 Milliarde, 1,25 Milliarden haben die Österreicher im Jahr 2024 im Glücksspiel verspielt. Lotto, rubellose Spielautomaten, Casinos, wie schaut es bei dir aus, Matthias? Bist du da voll dabei?
Ich bin immer dabei, jede Woche Lotto schon. Na, Spaß. Kein Lotto, gar nichts.
Eins zu eins dasselbe. Also für mich war das nie ein Thema, wird auch in der Zukunft kein Thema sein. Bei dir, Philipp?
Ganz, ganz selten einmal, eher zu den Weihnachten, wenn man das Geschenk kriegt, aber sonst auch eher überhaupt nicht, weil ja, Deppensteuer meistens. Ne?
Was bei dem Punkt immer sehr, was ich sehr interessant finde, ist, die meisten Leute planen schon ihr Leben, wie es ist, wenn sie im Lotto gewinnen. Dabei ist die Chance halt so gering, dass sie eher planen sollten, wie ist mein Leben, wenn ich nicht im Lotto gewinne. Ich traue mich wetten, dass wenn ich jetzt nach Wien gehe und den Ersten auf der Straße frage, hey, welches Auto kaufst du dir, wenn du im Lotto gewinnst, kann er mir genau sagen, was er haben will. Aber wenn ich sage, hey, wie schaut es mit deiner finanziellen Zukunft aus, mit deiner Vorsorge, mit deiner Altersvorsorge, dann darf ich mich wetten, hat er keine Ahnung, was ein ETF-Sparplan ist.
Richtig, und was ja sehr spannend ist, man bekommt es ja öfter mal wirklich zu Weihnachten geschenkt von der Familie und ich würde gerne mal die Gesichtsausdrücke sehen von den Leuten, wenn du hier den großen Jackpot abreißt, wie die Familie darauf oder Freunde darauf reagieren würden in diesem Moment.
Ich würde mich echt interessieren, was dann passiert. Dann sagst du dann, hey, du das geschenkt, ein anderer kriegt auch, ne? Also weiß nicht. Aber wir haben es spannend zum Sehen, ja. Und was da spannend ist, diese 1,25 Milliarden, das sind ja die, was verloren sind. Das heißt, das Geld ist ja faktisch weg. Und natürlich, weil das triggert mich immer, wenn ich mal Fernsehen schaue, meistens dann eher Formel 1, und Markus kann das nickt dann schon gleich mal, also der ist da immer dabei, dann ist ja oft Werbung. Meistens ist Brokerwerbung oder ab und zu kommt Brokerwerbung. Da kommt lustigerweise der Krähen, der Steirer Krähen, ist auch immer eine Werbung. Ja. Ja. Servus TV. Und ab und zu kommt aber auch ein Glücksspiel. Überhaupt meistens bei so Fußballspielen. Ich glaube, da kann der Markus sehr sagen, weil ich bin kein Fußballfan.
Nein, aber es ist ja die typische Zielgruppe. Genau. Männlich, meistens jung, Affinität für Spiele, auch Sportwetten vor allem. Gerade wenn es ums Fußball geht zum Beispiel, hast du ja oftmals dieses Sportwettenthema, wo auch sehr, sehr viele Leute, meistens eher männlich tatsächlich, viel, viel Geld versenken, weil sie eben glauben, sie sind die großen Experten und wissen halt, wie, wann, welches Tor geschossen wird, beziehungsweise wer das Spiel gewinnt.
Und was mich immer so triggert ist, zu Brokern gibt es zwar Werbung, aber zu Thema Finanzen oder Finanzbildung oder was Seriöses, Gutes, das wird nicht so supported oder nicht so oft rausgespielt, aber die Werbung für Glücksspiel, für Sportwetten, die ist halt natürlich voll unterwegs im Fernsehen. Wahrscheinlich auch, weil der Staat natürlich schön damit verdient, ne? Weil 724 Millionen an Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen bringt eigentlich das dem Staat. Und da bleibt natürlich einiges über und ist ein wichtiger Part für den Staat. Die Casinos Austria haben nämlich 2023 über 180 Millionen Gewinn gemacht. Also das ist schon nicht schlecht, gell?
Das ist ja, darf man ja nicht vergessen, dass das ja eine Monopolstellung ist. Du kannst ja nicht hergehen und sagen, ich mache jetzt mal ein Spiellokal auf mit Spielautomaten oder so. Das ist ja alles lizenziert in der Regel. In Wien ist es ja auch schon verboten, ne? Wer da dahinter steht. Aber der Punkt ist ja, du kannst ein Lotto oder so, das ist alles staatlich reguliert. Das heißt, es geht in eine Tasche. Wenn du wirklich am Glücksspiel teilnehmen willst, dann wird immer der Staat eine Beteiligung daran haben, auf jeden Fall. Und meistens eine sehr lukrative. Und das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Oftmals.
Ich meine, das hat sich ja bei Aktien grundsätzlich auch, ne? Also, aber halt nicht so viel in den meisten Fällen, ne? Und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen, ja, weiß nicht. Aber das Thema Glücksspiel, also mich triggert das immer, wenn es im Fernsehen kommt.
Vielleicht ist das aber dieser Nervenkitzel, den viele suchen, die vielleicht auch nicht so finanziell affin sind, die sagen, aber ich möchte mit wenig Aufwand vielleicht doch diese minimale Chance ergreifen, mir mein Leben, ja, einfach um einiges zu verbessern, vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber bei uns dreien schaut das halt eher ein bisschen anders. Also wir schauen halt wirklich, dass wir hier langfristig investieren und hier uns nicht auf dieses Glücksspiel verlassen, oder Matthias?
Absolut. Ich habe jetzt probiert, nebenbei zu googeln, wie hoch der Steuersatz beim Lotto ist. Ich bilde mir ein Glücksspiel immer 50% Steuern, kann das sein? Habt ihr da eine Zahl?
Nein, Lotto ist gar keine Steuer drauf.
Ja, aber nicht, wenn ich gewinne, sondern also, wenn ich quasi jetzt einen Lottoschein kaufe.
Ach so.
Oder wenn ich quasi einen Sport...
Ich glaube, die Glücksspielabgaben sind ja jetzt auch wieder gestiegen, ne? So wie viele andere sind. Auf das kommen wir dann später eher noch.
Ach so, okay.
Aber grundsätzlich sind die Glücksspielzahl oder die Kosten sind ja auch gestiegen. Der Staat profitiert natürlich gut mit. Und Markus, du hast vorhin schon angesprochen, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist nicht unbedingt hoch, die ist verschwindend gering. Bei Lotto liegen wir bei 1 zu 8 Millionen im Durchschnitt. Das ist schon nicht sehr hoch, bei Euro-Millionen 1 zu 140 Millionen, also und vor kurzem hat sogar Österreich gewonnen, ne? Also es funktioniert, aber ja, wie viele zahlen da ein, damit erstens diese Summe zusammenkommt und wie viel haben dann wirklich die Chance, also einer, ne, von den ganzen und ja.
Ja, und wie oft wird das dann in den Medien hochgepriesen, ne? Da hat dieser eine Österreicher tatsächlich diese, ich glaube 220, 30, 40 Millionen im Euro-Millionen gewonnen, ja, sind wir uns ehrlich, der muss nichts mehr machen in seinem Leben. Da hat er im Endeffekt, könnte man sagen, alles richtig gemacht. Aber die Chancen einfach so verschwindend gering, wie du richtig sagst, Philipp. Dementsprechend sich darauf zu verlassen. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass man vom Blitz getroffen wird noch. Also wir sind in Schladming, wenn es mal schier wird und wir gehen am Berg, ist wahrscheinlich die Chance höher, dass man doch noch vom Blitz erwischt werden, als wenn wir runtergehen in die Trafik in Schladming und unseren Lottoschein holen, dass wir da gewinnen.
Und für uns Österreicher ist eigentlich dieses Glücksspiel komplett normal. Es wird beworben, wie man schon gehört hat, natürlich überverkauft und akzeptiert und auch in der Bevölkerung akzeptiert, ne? Weil es sagt keiner, ah, hier wird's da Lottoschein, sagt keiner, du bist ein Trottel oder irgend sowas, sondern sagen sie eher, ja, super, vielleicht gewinnst, ne?
Oder du bist spielsüchtig, weil wer jedes Jahr oder regelmäßig Lottoscheine kauft und viel Geld dafür ausgibt, ist eigentlich spielsüchtig. Und das ist gesellschaftlich akzeptiert, genauso wie hoher Alkoholkonsum oder so in Österreich sehr toleriert wird. Und da spricht aber niemand von, hey, das ist Spekulation, hey, das ist gefährlich, hey, da verlierst du dein Geld. Aber sobald du jemandem nochmal erzählst, beim Familienessen, ja, ich habe jetzt eine ETF-Sparplan gekauft oder ich habe jetzt eine Aktie gekauft, dann bist du plötzlich das Böse in Person, dann bist du der Zocker, dann bist du der Jordan Belfort, der Wolf of Wall Street, der entweder die Leute abzockt oder der sein ganzes Geld jetzt bald in den Sand setzen wird. Und da haben wir irgendwie noch die falsche Brille auf als österreichische Bevölkerung.
du kannst das wahrscheinlich aber auch nicht so verkaufen, einen Idee-Sparplan wie ein Lottoschein. Da fehlt dieser Nervenkitzel. Ich sitze vorm TV, schauen, wie diese Zahlen da rein, also diese Kugeln da reinkommen. Idee-Sparplan ist ja trocken, aber eben halt auf die lange Distanz erfolgreich. Und ich glaube, diesen Geduldsfaden nehmen viele auch noch nicht mit in Österreich. Und da gilt halt auch anzusetzen, dass wir das auch ändern.
Das heißt, wir überzeugen die Wiener Börse, dass wir einen coolen Werbespot drehen für den ETF-Sparplan und dann werden alle Österreicher zu ETF-Sparern. Das ist eine gute Idee.
Das ist gut, weil am Ende des Tages ist trotzdem wieder die fehlende finanzielle Bildung die Schuld, weil wenn ich von vornherein weiß, dass erstens die Chance verschwindend gering ist, mit Glücksspiel Geld zu gewinnen und das eigentlich nur Geld hinauswerfen ist aus dem Fenster, ne? Dann und auf der anderen Seite noch weiß, wie das Thema Investieren funktioniert, wie das Thema ETF-Sparplan funktioniert und langfristig Vermögen aufbauen. Natürlich langfristig, da ist das Wort wieder drin. Das ist halt kein Glücksspiel und das ist halt das, was für viele halt dann einfach diesen Kitzel hat. Ich verstehe das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Und wir wissen, ETFs und Fonds oder sonstige Sachen, die funktionieren halt einfach langfristig in den meisten Fällen, wenn man halt gewisse Sachen bemerkt oder dazu bedenkt halt so.
Ja, und wenn du die Nervenkitzel wirklich haben willst, dann hau's nicht für einen Lottoschein raus, sondern such dir irgendeine Sportart, die dich...
Da fahr nächstes Mal mit uns auch über den Downhill, ne?
Wollte ich gerade sagen, dann kommst nächstes Mal mit zu uns und dann hast du einen Spaß. So leichte Verletzungen haben wir ja, aber die sind alle überschaubar.
Also jetzt anmelden, wir haben eine Strava-Gruppe und nächstes Jahr wird es ein Finanzen verstehen Downhill-Race geben.
Ja, und wer sich dann wirklich umbringen will, der hat die erste Möglichkeit dann in Innsbruck, dann beim Red Bull 400. Ist herzlich eingeladen, da mitzumachen und dann auch vielleicht in unserer Gruppe quasi mitzulaufen nach oben und sich da wirklich umzubringen. Matthias und ich sind letztes Jahr gelaufen, also ich weiß, von was ich spreche, das ist wirklich steil.
Also das ist kein Sarkasmus von Markus, er meint das wirklich so, wie er sagt, wir laufen wirklich mit beim Event Red Bull 400 in Innsbruck, da läuft man die Bergiselschanze rauf, also da, wo sonst die Skispringer und Skiflieger runterfliegen, laufen wir von unten nach oben. Ist ein cooles Event und wir haben gesagt, wir würden gerne das mit einigen Leuten aus der Community machen. Einige haben sich auch schon angemeldet, erst heute wieder ein E-Mail bekommen und von daher nochmal der Appell an jeden, der zuhört, egal ob du aus Wien, Linz, Graz oder Westösterreich bist, melde dich an, schick uns eine Mail mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse, mit der du dich registriert hast und dann werden wir alles dafür geben, dass wir in einer gemeinsamen Finanzen verstehen Community-Staffel laufen.
Klingt cool und heuer bin ich auch dabei. Ich bin schon, ich fürchte mich schon ein bisschen davor. Aber wenn es das Thema Glücksspiel abgehackt, wir gehen weiter zum Thema BYD. Und BYD haben wir schon mehrmals in dem Podcast gehört, aber es gibt wieder was Neues. Und der Matthias, unser BYD-Experte sozusagen, der wird uns jetzt bloß drüber erzählen.
BYD-Spekulant würde ich mich eher betiteln.
Tutu.
Ja, genau, Tutu. Nein, wir hatten ja ein Event mit Stretch Republic auf der Libelle. Das war so unser Afterwork-Event im Juni war das, genau. Und zufällig hatte genau an dem Tag BYD ebenfalls auf der Libelle ein Event, nämlich gemeinsam mit der Voestalpine. Die haben da bekannt gegeben erstmals, dass sie in Zukunft zusammenarbeiten werden. Also BYD erhält von der Voest einen Flachstahl für die Karosserie und Außenteile von den BYD-Autos. Die werden nämlich demnächst in dem ersten Autowerk in Ungarn von BYD direkt in Europa produziert. Und ab Ende 2025, also jetzt gar nicht so weit weg, sollen dort 150.000 Elektroautos pro Jahr für den europäischen Markt produziert werden. 150.000 Elektroautos pro Jahr. Nur an diesem Standort in Europa. Und ja, da wird eben die Voest von Linz direkt ins BYD-Werk liefern. Aber nicht nur die Voest, und das ist das, worauf ich eigentlich mit diesen News hinaus möchte, was mir eben so wichtig ist, hervorzuheben. Über 30 weitere österreichische Unternehmen, Kleinbetriebe, mittelgroße Unternehmen, aber auch große Unternehmen wie AVL, Infineon, wobei Infineon ist ja nicht ganz Österreich, Magna oder AT&S, all die haben ebenfalls Verträge mit BYD unterschrieben. Und somit profitiert der gesamte Wirtschaftsstandort Österreich von diesem Autobauer aus China, der jetzt eben seine Produktion zum Teil nach Ungarn oder in Ungarn aufbaut. Und ja, das finde ich einfach toll, dass man sieht, wie börsennotierte Konzerne, wie große Konzerne aus weit, weit weg aus China auch hier in Österreich zur Wertschöpfung beitragen.
Und das Lustige ist ja, gewisse deutsche Autobauer, die schließen Werke, die schauen, dass sie wegkommen aus Europa oder wie immer, weil es ist einfach nicht der Zahn oder so irgendwie. Und da ist es eigentlich echt interessant zu sehen, dass, so du sagst, von weit, weit weg jemand kommt und das in Österreich auch größtenteils als Pilotmarkt vielleicht sogar sieht und oder ja, unsere, so Vertrauen in unsere Unternehmen hat, und das ist echt super. Und ich habe da mal ein bisschen wirtschaftlich das angeschaut, in was für eine Dimensionen das vielleicht sein könnte. Natürlich, wirkliche Zahlen sind nicht da, aber Voestalpine-Auftrag könnte so um die 120 bis 150 Millionen schwer sein pro Jahr. Andere weitere Zulieferer könnten eben die, was du aufgezählt hast, 50 bis 100 Millionen Umsatz im Jahr damit machen. Also im Summe kommen da ein paar hundert Millionen jährlich auf Österreich zu im Volumen. Und das wird wahrscheinlich auch so ein paar tausend Arbeitsplätze sichern oder neue bringen. Ne? Und natürlich darf man nicht vergessen, der Staat kassiert dadurch dann natürlich auch wieder Steuern. Also am Ende des Tages sind alle die Gewinner. Ja, oder seht ihr da was anderes?
Ja, BYD macht schon klug, die haben jetzt sich nicht umsonst wahrscheinlich Ungarn ausgewählt in der EU, dass sie sich dort hinsetzen. Muss man auch fairerweise dazu sagen, da hast du halt wahrscheinlich regulatorisch etc. einfach die einfachste Möglichkeit, sage ich einmal, weil der Elon Musk mit Tesla hat sich ja tatsächlich in Berlin auch, also nach Deutschland reingesetzt, spannenderweise, kostet vermutlich um einiges mehr, beziehungsweise gab es ja auch damals die riesen Auflagen dafür. Das heißt, die wissen schon, was sie tun, und Österreich profitiert davon natürlich als Wirtschaftsstandort sehr stark, weil du hast ja nun mal im Umkreis, wenn man das jetzt mal als regional betrachtet, top mit der Voestalpine und so, die Zulieferer wie Magna auch und so weiter, die das Ganze relativ engmaschig quasi transportieren können nach Ungarn. Und somit muss man auch froh sein, dass da der österreichische Staat oder die österreichischen Unternehmen vor allem auch von der Wertschöpfung profitieren. Und BYD, klar, die expandieren sehr stark mittlerweile und wachsen sehr stark, jetzt nicht nur in China, sondern man sieht es alltäglich. Mittlerweile muss man schon sagen, in den letzten Monaten häufig, auch hier in Schladming, also es ist wurscht, wo man ist in Österreich oder wahrscheinlich mittlerweile in Europa, dass man alle verschiedenen Modelle von BYD auf der Straße sieht. Und da kommt schon ein großer chinesischer Autobauer, je nachdem, kommt tatsächlich mit großen Schritten nach Europa, und es ist sehr spannend zu beobachten, wie das weitergeht.
Und ich kann mich nicht gut erinnern, wie der Matthias vor einigen Jahren, also relativ am Anfang unserer Zusammenarbeit sozusagen oder beim Kennenlernen sogar, war schon in BYD investiert. Und da sind wir noch weit, also nirgends von BYD gehen in Österreich oder in Europa, ne? Europa weiß nicht, aber in Österreich nicht. Und die letzten 2-3 Jahre sieht man überall die Autos, und die schauen teilweise richtig gut aus. Also die machen gute Arbeit. Ich bin zwar noch nie mit einem gefahren, ich bin auch von euch schon gefahren mit der BYD. Matthias?
Natürlich.
Natürlich,
ja. Er hat verschiedenen Modellen, richtig cool.
Okay. Und was ist da so cool an denen?
Das im Prinzip, dass du ein Auto bekommst, wo alles drinnen ist, standardmäßig. Natürlich gibt es da noch 1-2 verschiedene Versionen. Aber du hast im BYD-Seal zum Beispiel, du hast automatisch drinnen Lenkradheizung, Sitzkühlung für den Sommer, und das standardmäßig. Und du brauchst jetzt nicht ein monatliches Abo zahlen wie bei diversen VW-Modellen, wo du jetzt, wenn du Leasing-Auto nimmst, beim Polo oder beim Golf, monatliches Abo für Sitzheizung zahlen musst oder so. Aber du hast ein schönes Panoramadach, du hast diesen Display, du hast immer noch ein paar Knöpfe, was ich persönlich sehr cool finde. Und so viel mehr, die ganzen Assistenzsysteme. Also da kommt man wirklich ins Schwärmen, was man sieht, was man da für sein Geld bekommt.
Und ich gehe mal ganz, also das ist jetzt eine Spekulation, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die Chinesen so ziemlich wahrscheinlich die Ersten sein werden, die wirklich weite Ranges zusammenbringen mit den Akkus, weil die bauen ja schon ewig lang. Also BYD war ja früher Batteriehersteller eigentlich hauptsächlich, ne? Und also wenn die das schaffen, dass die Batterien noch länger halten im E-Auto, noch weiterkommen, puh, das ist dann schon...
Und haben ja nur deswegen begonnen, Autos zu bauen, weil sie gesagt haben, sie produzieren so viele Batterien, irgendwas muss man damit machen. Sie haben damals schon, damals, wo wir gesprochen haben, 2020, hatten sie schon Busse am Flughafen in Amsterdam, in Schiphol. Da hat quasi BYD die Busse dort gestellt, und die Passagiere, die von den Flugzeugen zum Terminal gebracht wurden, sind mit BYD-Bussen unter anderem befördert worden.
Hast du schon mal einen BYD-Bus irgendwo gesehen bei uns?
Leider nicht, ich habe in Schiphol nicht drauf geachtet.
Und bei uns in Österreich?
Ja, nein, wir haben leider keine, weil unser Stadtrat Hanke damals leider sich für eine andere Technologie, der hat sich für Wasserstoff entschieden. Ich weiß nicht, ob es das Projekt unter Anführungszeichen noch gibt, aber ich denke, das wird früher oder später eingestellt.
Es ging um die Anschaffung in der Stadt Wien für neue Busse und da hatte BYD eine Mitausschreibung und wurden aber abgelehnt, wurden halt nicht genommen. Ich glaube, es wurde, ich sag's jetzt nicht, weil ich mir nicht sicher bin, aber es waren es halt einfach Siemens wieder oder so. Oder was Mercedes. Ich kann es nicht sagen, müsste man jetzt nachrecherchieren.
Die was wir jetzt auch schon in Wien haben.
Auf jeden Fall wurden die abgelehnt. Ja.
Aber Wasserstofftechnologie geben und eben nicht elektrisch.
Ja, und zu deiner Frage, ich bin zwar auch schon drin gesessen, ich bin ja noch nicht gefahren, aber was ich so mitbekommen habe, was ich gesehen habe, ist die vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Qualität schon sehr gut, weil du hast ja nicht vergessen, dass der gar nicht so viel kostet im Verhältnis zu zum Beispiel deutschen Premium-Marken. Aber der Markt ist ja sehr divers. Wir haben auch schon drüber gesprochen, allein wie wir hierher gefahren sind, was wir hier gesehen haben, wie viele verschiedene Automarken wir hier bis jetzt gesehen haben, die wir so gar nicht so viel kannten. So ein Genesis zum Beispiel steht da bei uns beim Hotel vor der Tür zum Beispiel. Oder,
ich habe vorhin einen Maxus gesehen, das war auch noch nie gesehen.
Maxus,
das war
ja,
das
war oder ein noch.
Riesiger Pickup.
Ja, oder gestern gesehen. Noch irgendeinen, habe ich wieder vergessen, habe ich auch noch nie gesehen. Also da entsteht ja auch gerade was im Automarkt und gerade die europäischen Hersteller, gerade Deutschland, die Auto-Premium-Marken, müssen schon schauen. Die ziehen sich dafür wieder gefühlt ins Premium-Segment zurück. Das merkst du halt stark bei Mercedes, BMW, Audi wahrscheinlich auch. Du merkst, die wollen dann diese Kunden im höherpreisigen Segment. Aber nichtsdestotrotz, was auch beim Investieren sehr gut ist, desto mehr Player-Markt, desto diverser das Ganze ist. Um Ende ist der Kunde der Profiteur von dem Ganzen. Und so könnte man das jetzt am Automarkt wahrscheinlich auch sehen. Zurzeit hast du eine riesen Auswahl an verschiedenen Automarken und Modellen. Und das ist im Prinzip wie beim Broker. Ne? Du hast die Auswahl und du kannst dir dein bestmögliches Package für dich und deine Lebenssituation zusammenstellen.
Und am Ende entscheidet dann der Kunde, was für ihn das Beste ist. Na, genauso wie beim Broker. Da kann ich ja auswählen. In Österreich gibt es ja jetzt Gott sei Dank 2 steuereinfache Broker. Das war ja lange nicht so. Mehr als zwei. Entschuldigung, das war natürlich falsch. Aber einen neuen Player, so, der halt kostengünstig ist. Und das ist natürlich super. Das beflügelt das Ganze drumherum.
Es ist wie beim Broker, es ist bei der Automarke dasselbe. Wenn BYD jetzt nicht die Leistung, die Qualität bringen würde, beziehungsweise es nicht ankommen würde im europäischen Markt, dann würden sie sich irgendwann zurückziehen müssen. So am Ende des Tages ist es einfach so, der Kunde entscheidet. Und wenn es den Kunden passt auf die Dauer, du ein gutes Angebot bringst, dann werden auch neue Marken in Österreich bestehen bleiben. Das gilt genauso für Broker, die nach Österreich kommen. Ja.
Wir haben jetzt kurz gesprochen von Angebot und Nachfrage, was der Kunde, was der Konsument akzeptiert und kauft, geht quasi rauf. Oder wo keine Nachfrage ist, geht halt runter. Ich möchte kurz was einbringen, was jetzt nicht im Skript steht, sondern wir sind durch Schladming gegangen, spaziert, haben geschaut, wo wir essen gehen. Und da wollte ich nur kurz darauf hinweisen, sind wir an einem Lokal vorbei, also grundsätzlich alle Lokale voll. Wir sind dann aber an einem Lokal vorbeigegangen und da stand auf der Tür fett drauf, Cash only. Und da sind wir vorbeigegangen, das Fenster war offen und es ist genau eine Person drin gesessen.
Ja, das war der Kellner, aber gell? Das weißt du schon.
Das ist ein leidiges Thema, das haben wir schon mehrmals im Podcast besprochen und es ist immer wieder erstaunlich, dass man sich dadurch eigentlich die Kunden vergrault, weil wir sind wirklich, so wie du sagst, wir sind durch Schladming gegangen, da waren überall, war alles voll. Bei der Pizzeria müssen eine halbe Stunde warten, obwohl, das war Montag, oder? Also oder Dienstag, ja. Ne? Ist ja Wahnsinn eigentlich, das klappt mir gar nicht. Und das eine Lokal war einfach komplett leer.
Am nächsten Tag auch. Und eigentlich möchte ich gar nicht darauf jetzt nochmal draufschlagen, sondern ich möchte eher noch auf diesen Bargeld-Fanshop hinweisen, den es jetzt gibt. Die ÖNB hatte, glaube ich, einen neuen Bargeld-Fanshop, wo man mit so Sprüchen wirbt, die sich dann meistens so Leute im 45 plus anziehen, wo irgendwie wie draufsteht, Cash is nur Cash is Fash oder so. Und mit diesen Sprüchen und mit diesen Merch-Artikel möchten sie die jüngere Generation erreichen. Würdest du so ein T-Shirt anziehen, Markus? Nur Cash is Fash?
Nur, wenn ich auch bar damit bezahlen könnte. Und das geht nicht.
Das ist der Haken.
Und das ist der Haken. Du kannst in diesem Shop nur mit Karte bezahlen.
Ja, das ist ein Eigentor.
Und das ist im Prinzip Statement, da braucht man jetzt eigentlich nicht mehr viel dazu sagen.
Das war ganz geil.
Kommen wir weiter zu den Regierungsausgaben.
Ja, und das Lustige ist, wir haben ja vorhin geredet, wie viele Einnahmen so der Staat hat. Also nicht wie viele, aber wir haben gesagt, okay, über Glücksspiel kommen ein paar hundert Millionen rein im Jahr, dann über BYD werden ein paar Millionen kommen oder die ganzen Firmen müssen da mithängen. Und trotzdem haben wir Staatsschulden, die rasant steigen, weil wir einfach wieder mal zu viel ausgeben, wie wir einnehmen. Und mit Ende März sind unsere Staatsschulden bei 412 Milliarden Euro. 412 Milliarden Euro, das ist nicht wenig. Und das ist ein Plus um fast 20 Milliarden in nur einem Quartal. Ja, also irgendwas läuft da falsch, oder?
Absolut. Und es wird nicht besser, wenn man von stillem Mineralwasser auf Leitungswasser wechselt.
Absolut. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, mittlerweile heute Stand heute Aufnahme der Podcast-Folge, stehen wir bei 414 Milliarden Verschuldung. Das war vor nicht so langer Zeit noch ein ganz anderes Level und ich glaube, der Philipp wird es uns jetzt auch gleich erzählen, nur es war eine ganz andere Verschuldungsquote. Mittlerweile haben wir schon 8 da vorne stehen bei der Verschuldungsquote. Früher waren wir immer in dem Bereich so zwischen 50 und 60. Da ewig lang um und um getanzt. Aber jetzt Corona, da war Österreich Weltmeister bei den Ausgaben auch. Aber das ist genau der Punkt. Also ich weiß gar nicht mehr, wo sie alles das Geld hernehmen wollen, weil auf der Einnahmenseite hakt es jetzt wirklich nicht, sondern es ist einfach Wahnsinn, was da auch Geld rausgehauen wird auf staatlicher Ebene.
Und allein die Zinsen auf diese Schulden, was wir haben, kosten uns im Jahr, also kosten uns heuer fast 8 Milliarden Euro. Und ich habe jetzt mal rausgesucht, was Österreich so ausgibt für die verschiedenen Bereiche. Also in dem Fall wäre es Polizei, Justiz und Katastrophenschutz. Zusammen wären genau diese 8 Millionen Euro fast, nicht einmal sogar blöd runter noch. Also wir zahlen mehr Zinsen wie unsere ganze Polizei, Justiz und der Katastrophenschutz in Österreich. Das ist halt schon nicht schlecht.
Und trotzdem soll bei der Polizei eingespart werden. Gratulation. Also da läuft wirklich einiges nicht ganz.
Ja, und die Zinsen sind ja dementsprechend so hoch, weil wir eben ein Zinsen haben. Da ist, was der österreichische Staat lange Jahre profitiert hat von der Nullzinsphase, dass die Verschuldung quasi so toll war. Das haben wir ja jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, jetzt zahlen wir, was du, Philipp, richtig sagst, diese enormen Summen. Und ohne da jetzt großartig aufs Wirtschaftliche einzugehen, aber Österreich ist halt Schlusslicht in der Inflation. Es kam auch jetzt wieder raus, 3,3% Inflation, was im Umkehrschluss bedeutet, gleichzeitig die EZB geht mit den Zinsen runter. Da befindet sich Österreich in einer sehr prekären Lage, das darf man jetzt auch einmal nicht vergessen. Das heißt, von den Staatsschulden her wird es nicht besser werden.
Sogar in Deutschland ist die Inflation zurückgegangen. Sogar dort heißt jetzt wieder, ich glaube, sie sind jetzt im Namen, Inflationsziel von 2%. Sogar die schaffen es.
Ja, ja, es sind fast alle europäischen Länder schon wieder in diesem Zielbereich angekommen langsam. Österreich im Gegenteil, wir sind von 3,0 auf 3,3 gestiegen. Wenn wir uns jetzt heute mit dem Auto aufmachen würden, uns 5 Stunden in den Westen begeben würden, dann würden wir eine Inflation von 0% haben, weil dann wären wir in der Schweiz. Also hätten aber genauso einen schönen Ausblick vom Hotel. Also irgendwas machen wir falsch.
Inflation 0% auch nicht das Optimum, aber
ehrlicherweise, wenn das Gesamtziel im Jahr bei 0,2, 0,3 liegt, dann nehme ich das noch immer lieber, wenn es einen kleinen Bereich einer Inflation ist, als ich habe eine Inflation von über 3%. Das ist dann weit weg vom Korridor wahrscheinlich. Ja. Zu weit vom Korridor weg. Ja. Eine Deflation unter der willst du auch nicht. Aber man könnte festhalten, prekäre Lage, weil die EZB wird nicht auf Österreich warten, bis die Inflation sinkt, wenn es überall runtergeht. Und auf der anderen Seite, die Schulden explodieren halt dann weiter dementsprechend.
Und wir haben in der letzten, ich glaube, es war die letzte Folge, wo wir über das Thema Schweiz geredet haben, wir zwar, Markus, eben über die 0% Zinsen, sogar unter 0% Zinsen, auf die haben es runtergesenkt und die Inflation gleichzeitig bei minus 0,1%, da haben wir wieder die Deflation gesagt, komm, das heißt, die sind vielleicht schon wieder so gut unterwegs, also unter Anführungszeichen, dass die Inflation so zu weit drunten haben und die Wirtschaft sogar das ein Problem ist. Also da, das ist halt auch nicht gut.
Aber ich habe es damals auch erwähnt, glaube ich, im Podcast, wo wir alle 10-11% Inflation hatten zu Corona-Zeiten. Die hatten nie mehr als 3 oder 4. Die waren sind ein ganz eigener Staat mitten in Europa. Ja, das ist sehr faszinierend.
Und sie überlegen sogar, ob sie dann bald wieder Minuszinsen einführen. Also dass die Sparer und dann müssen sie wieder bestraft werden. Also die müssen jetzt bald wieder gegen die Null-Inflation ankämpfen. Also das ist bei uns in weiter, weiter Ferne mit den 3,3 oder was. Das ist ja Wahnsinn.
Wir sollten eigentlich sparen, aber irgendwie, Philipp, die Regierung macht das Gegenteil.
Ja, also wir haben jetzt wieder ein paar News gegeben, dass die Regierung im März 2025 1,75 Millionen Euro ausgeben für externe Berater und Dienstleistungen. Das ist nicht schlecht, oder?
Ha? Das ist ein Traum.
Wenn wir monatlich 2 Millionen Euro ausgeben für externe Berater, obwohl wir sparen müssen, kommt das eigentlich nicht sehr gut, oder? Also für mich auch nicht.
Und vor allem, das sind die Aktionen, haben stattgefunden, wenn die würden so in einer Privatwirtschaft nie funktionieren.
Du könntest das ja so vergleichen, wenn du jetzt so wie wir Geschäftsführer sind, du hättest eine Anzahl von, sagen wir, x Mitarbeitern und du sagst, wir machen jetzt ein Medientraining für Hausnummer 6.000 Euro und gleichzeitig aber müssen wir uns überlegen, wenn wir nächste Woche entlassen, weil wir die Gehälter eigentlich nicht mehr zahlen können, und du sparen solltest, dann so könnte man das ein bisschen ummünzen. Du lässt halt die Bevölkerung quasi sparen oder du erhöhst die Gebühren, wie bei einem Reisepass etc. Oder und gleichzeitig aber lässt du dir es eigentlich ganz gut gehen. Und das wirkt, das kann, ich verstehe auch teilweise die Politik in der Hinsicht nicht, weil man es nicht nachvollziehen kann, weil ja heutzutage ist ja alles offen, transparent, du kannst ja alles nachvollziehen, alles kommt irgendwann raus, auch wenn die das vielleicht nicht gerne hätten. Nur ich verstehe nicht, warum es bei jeder Koalition, es kann sich ja durch den Kakao ziehen, welche Partei, das ist ja völlig Banane, da geht es ja nur darum, dass du wirklich immer dasselbe hast. Die lassen sich in der Regel immer gut gehen, nie schlecht gehen.
Und das Lustige in diesem Fall war es halt wieder Mitarbeiter, sage ich jetzt einmal. Und
nicht nur mit, wenn es doch nur Mitarbeiter wären, das ist ja genau der Punkt. Wir haben hier 6.000 Euro für ein Medientraining, für ein Interview für den SPÖ-Vizekanzler Babler.
Da möchte man meinen eigentlich, dass die Spitzenpolitiker eigentlich Medientraining oder Medien gewöhnt sind, oder aber 6.000 ist halt schon ein Wahnsinn. Ne?
Selbiger Herr hat 20 Mitarbeiter im Bereich Medien.
Ja, meines Wissens haben die doch eine eigene interne Schule, sage ich jetzt einmal dazu. Das heißt, wenn du dann wirklich höher in die Politik gehst, wie auch immer, dass du Politiker wirst, dass du eigentlich klassisch solche Dinge intern lernst, weil klar, wenn du schon Vizekanzler bist, dann brauchst du eigentlich kein Medientraining mehr, weil in der Funktion bist du ja nicht von heute auf morgen gehievt worden, sondern da bist du ja schon einige Interviews, Diskussionen, hattest du ja schon hinter dir im Prinzip.
Medientraining schön und gut, aber dafür hat ja besagte Person knapp 13 Personen angestellt in seinem Ministerium, 7 dafür nur für Social Media. Warum braucht jetzt das trotzdem eine externe Agentur? Naja, vielleicht, weil dort die geführt wird von einer ehemaligen SPÖ-Kommunikationschefin.
Das könnte es vielleicht sein,
das
ja.
Das könnte dann wieder diese besagte Freundelwirtschaft sein. Aber, ich würde weitergehen, das ist Korruption. Für das sind andere schon zurückgetreten.
Und das sagen wir nicht, oder das sagen nicht wir, sondern das sagt auch der ehemalige Rechnungshofpräsident, der Franz Fiedler, der hat das gesagt, Freundelwirtschaft, ja, aber das ist eher Korruption. Und das ist halt wirklich, es hat einen komischen Beigeschmack. Wenn jetzt drei Spitzenpolitiker, die jeder eigentlich ein Amt überhaben, der eine sogar Vizekanzler, fast 18.000 Euro für ein Medientraining ausgeben, ja, bei einer ehemaligen SPÖ, Kommunikationschefin. Das hört schon ein bisschen, ja.
Das ist einen sehr starken Beigeschmack.
Ja, also wirklich. Ein sehr starken. Wir können, ja.
Der Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheidner sagt dazu, ein Minister, der Medientraining braucht, ist im Amt falsch.
Ja, eben auf dieser Ministerebene, um das geht's. Da hast du ja schon so viel Vorerfahrung. Was bräuchte ein Medientraining? Also das,
du bist ja nicht heute auf morgiger Minister im Normalfall, ne? Also das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Und zeig mir eine Firma, die es sich leisten kann, selbst eben auf C-Level, wenn sie, dass sie so viel Geld in so einer Situation mit den Schulden dann noch für externe Beratungen, externes Coaching ausgeben.
Ich frage mich, wäre das spezifisch auf ein Thema gewesen oder so, weil du darfst ja nicht vergessen, der besagte Vizekanzler hat ja auch einen Wahlkampf geführt oder so, der hat ja teilweise in dieser Zeit täglich Interviews oder Diskussionen gehabt. Das ist ja das, für was du dann eigentlich vorbereitet.
Ne? Das in den Medien zu reden und so weiter. Oder nach außen hin zu repräsentieren. Also das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Genau. Und
das war für ein Interview, für eine Vorbereitung.
Ja, aber das ist dann absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, ich habe es ja auch schon vorher angesprochen. Man sieht ja dann gleichzeitig, aber muss die Bevölkerung oder soll sie sparen. Klar, jeder hat das quasi seinen Beitrag dazu zu leisten, nur wenn das eben dann mit so einem Gefälle einhergeht, ist das nicht mehr glaubhaft einfach. Und wir haben uns auch ein paar Dinge angeschaut, die jetzt mit 1. Juli, also mittlerweile in Kraft, teurer geworden sind von verschiedensten Gebühren. Also die meisten von euch werden es vielleicht auch schon mitbekommen haben, aber eine E-Card wurde von 11 auf 25 Euro erhöht. Ein Reisepass von 75,90 auf 90 Euro. Auch ein Führerschein, der jetzt gemacht wird oder neu erneuert wird, wurde erhöht von 60,50 Euro auf 65 Euro.
Die Ausstellung, nicht den Führerschein machen, sondern die Ausstellung.
Nicht die Ausstellung. Ich meinte auch die Ausstellung eben und nicht das Führerschein machen. Gehen wir davon aus, das Führerschein machen in der Fahrschule wird auch sukzessive teurer, um einiges. Klimaticket, sehr spannend, ist ja was quasi auch in die richtige Richtung gehen soll, was auch sehr gut angenommen wird. Also man kann ja auch mal loben und sagen, das wird gewisse Dinge, die eingeführt werden, haben auch ihre Berechtigung. Aber auch das wurde von 1.300 auf 1.400 im kommenden Jahr erhöht. Und abschließend, was ja ein sehr heißes Thema ist, weil wir drei leben ja in Wien, das sogenannte Öffi-Ticket in Wien, was sehr lange oder muss man auch fairerweise sagen, wurde auch sehr lange auf diesem Niveau gehalten, zwar mit Zuschüssen, aber klassisch 364 Euro im Jahr, das heißt 1 Euro pro Tag hast du zahlen müssen für Bahn, BIM, Bus und U-Bahn und das wird jetzt auch von der Stadt Wien erhöht. Ja, gut, jetzt könnte man sagen, ist das gut oder nicht? Weiß nicht, wie ihr das seht, könnt euch gerne kurz eure Meinung dazu sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich schaue, was in der Stadt Wien für Baustellen sind, gebaut wird etc., dann frage ich mich, notwendig? Weiß ich nicht. Muss jeder selber entscheiden. Nur ich kann es teilweise nicht nachvollziehen, für was Geld rausgeworfen wird. Dass Gebühren erhöht werden, ja, es wurde auch sehr lange nicht erhöht. Das war ja die Idee damals. Wir lassen das ewig so. Aber du setzt halt wieder keinen Anreiz. Auf der einen Seite willst du die Stadt klimafit machen, so, du fährst nicht mehr mit dem Auto nach Wien und jetzt sagen dir dann wieder alle, naja, aber wenn es jetzt dann mehr kostet, ich weiß jetzt nicht, man weiß ja noch nicht, was es kostet und wird, glaube ich, dann ist das, geht das in die falsche Richtung, glaube ich. Oder wie siehst du das, Philipp?
Ja, also ich nutze sehr viel die Öffis und ja, grundsätzlich ist das Öffi-Angebot super in Wien und mit dem kommst du überall hin. Es hat schon einen gewissen Preis zu kosten, das ist halt einfach so, aber wenn es halt jetzt exorbitant erhöht wird, ist es vielleicht auch nicht so gut. Und nochmal ganz kurz zurück zum Klimaticket. Aktuell kostet es noch, Matthias, du hast es ja, aktuell kostet
1.100 und ein paar Quetsch.
Genau, und ab Ende Juli haben wir nämlich nachgeschaut, da ist es ab 1.300 Euro. Das heißt, wer jetzt noch ein Klimaticket kaufen will, der sollte es vielleicht noch vor dem 31. Juli machen, weil dann wird es eben erhöht auf 1.300 und ab 2026 dann auf 1.400. Ich glaube, 2 Monate im Vorhinein, oder kann man das Datum, glaube ich, irgendwie, das heißt, man kann es wirklich bis jetzt schon kaufen, wenn man vielleicht noch ein Ticket hat, das bald ausläuft. Auf jeden Fall einmal durchrechnen, einmal überlegen, der, was ein Klimaticket braucht, der sollte vielleicht jetzt noch vor Ende Juli zuschlagen, weil sonst wird es teurer.
Genau, und zum Thema Fahrkarte in Wien wird es erhöht, eben 1 Euro pro Tag, was bisher, in Zukunft teurer. Finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich gestehen. Warum? Weil irgendwer muss ja die Rechner dafür zahlen, weil wir verschulden ja uns ja, wenn wir das subventionieren. Am Ende zahlt es ja jeder Steuerzahler, die Leistungsträger in dem Land, die eh schon so hart bestraft werden. Und wenn man sich anschaut, was kostet denn ein Jahresticket in anderen Städten, in anderen vergleichbaren Städten in Europa, wenn ich jetzt nur ganz kurz nach Berlin schaue, eine Jahreskarte 921,60 €. Also das ist fast das Dreifache von dem, was wir in Wien zahlen fürs Jahr. In München, glaube ich auch, müsste es auch zwischen 800 und 900 Euro sein, habe ich jetzt nicht auf die Schnelle gefunden. Wenn ich jetzt von London beginne, da wird uns schlecht aus Österreich. Ich glaube, da sind wir bei 2.000 Pfund, so in der Richtung. Von dem her haben wir in Wien ein ausgezeichnetes Öffi-Netz mit sehr engen Intervallen bei den U-Bahnen, bei den S-Bahnen, bei den Bussen und Straßenbahnen, sogar im urbaneren Raum von Wien, sage ich jetzt einmal, kann jeder mit dem Bus fahren oder mit der Straßenbahn.
Das heißt, zu dir raus?
Easy. Kein Problem. Ich fahre sogar nach Niederösterreich teilweise mit den Öffentlichen. Es ist kein, man muss sich das halt einplanen und man muss sich ein bisschen informieren, ein bisschen nachschauen, ein bisschen das Gehirn einschalten. Aber ich kann mit der U-Bahn fast bis vor meine Haustür fahren.
Deswegen habe ich auch gesagt, das wurde seit Jahren nicht erhöht. Das gibt es ja schon wirklich lange. Und wenn du die Inflation anschaust oder was grundsätzlich alle Gebühren erhöht werden, wäre es ja auch angebracht, das zu erhöhen. Nur das war immer ein Prestigeprojekt, ne? Das wurde ja wie die heilige Kuh quasi transferiert und eigentlich nicht angegriffen, ja. Zum Thema Ausbauen, ja, sie bauen ja auch die U5 jetzt. Das wird ja auch vorangetrieben, da brauchen wir nicht drüber reden, das kostet Geld. Aber ich glaube, da ist die Stadt Wien auch, ich war ja jetzt auch in Tokio oder in New York, ich sage ehrlich, Stadt Wien hat, was das angeht, gerade im U-Bahn-Netz vor allem, meiner Meinung nach noch ordentliches Potenzial in verschiedenste Richtungen auszubauen, um wirklich schnell von A nach B, eben zu vom bestimmten A zu bestimmten Bs zu kommen. Weil in einer Riesenstadt wie New York oder Tokio, die viel größer ist, bist du trotzdem in jeder Himmelsrichtung verdammt schnell. Aber das muss man ja nicht im Vergleich setzen. Es gibt, stimme ich zu, ein sehr gutes Öffi-Netz. Nichtsdestotrotz, du hast ja dafür auch Straßenbahn und Busse, muss auch dazu sagen, in New York gibt es keine Straßenbahn. Somit muss es immer alles ein bisschen abwägen. Aber ja,
du musst aber auch jetzt auch denk an unseren München-Trip. Wie oft sind wir quasi in der U-Bahn gesessen und es ging nicht weiter? Oder es gab da einen Unfall oder es gab da Probleme und hier ist ein Zug ausgefallen. Gefühlt jedes Mal, wenn wir in Deutschland sind und öffentlich fahren, Katastrophe. Dafür dreimal so teuer in Berlin.
Und ich finde das auch extrem kompliziert dort in Wien. Also für uns als Wiener oder in Wien Lebende, das Wiener U-Bahn-Netz ist so easy und in München muss ich wirklich sagen, also da habe ich immer geschaut, weil halt viele so kombinierte Linien sind und so.
Ganz Gleise, teilweise ja. In 2 verschiedene Linien, dieselbe Station. Ja, muss man mehr mitzudenken.
Da ist halt in Österreich, muss man als Wien eben auch sehr einfach gestrickt und positiv gesehen, weil du hast das ja in Tokio auch nicht oder in New York. Da hast du Regionalzüge, dann hast du Schnellzüge, die am selben Gleis fahren, der biegt halt da ab, weil er bleibt da nicht bei einer Nudel-Augstation stehen. Das ist halt einfach so. Ja, Wien ist, da ist eine Station, da bleibe ich stehen. Die nächste Station, da bleibe ich stehen. Und so einfach ist das und funktioniert auch. Ja. Hat dort wahrscheinlich auch seine Berechtigung, weil wenn ich dann einmal von A nach B zu einer anderen Stadt will, dann will ich nicht in jeder Station stehen bleiben. Das ist halt der Vorteil, dass mit diesen Schnellzügen. Dafür gibt es aber bei uns auch wieder eine S-Bahn, die dafür schnell dich von gewissen Bereichen irgendwo hinbringt, wo du jetzt auch nicht alle eine, zwei Minuten stehen bleibst vielleicht. Aber klar, um das, glaube ich, ein bisschen abzuschließen, am Ende die Bevölkerung hat jetzt oder wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten oder Jahren sicher einen massiven Beitrag dazu zu leisten, wenn man sich anschaut, wie marode der Staat jetzt zurzeit eigentlich ist oder wohin sich das eigentlich hinentwickelt. Und am Ende zusammengefasst, was die Politiker machen, ist dann keine Vorbildwirkung. Das ist mein Statement dazu.
Und noch ganz was Wichtiges, Matthias, an dich. Bist du von Wiener Linien gleich guter Fan wie von der ÖBB? Weil das kommt immer wieder vor, das Thema.
Berechtigte Frage. Habe ich mir noch gar nicht. Ich mag die Wiener Linien mehr, weil mit der ÖBB mache ich regelmäßig negative Erfahrungen. Aber mit den Wiener Linien habe ich eigentlich in der Regel noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Also einfach wirklich die Zuverlässigkeit top. Und die Busse sind jetzt auch auf E umgestellt worden. Das heißt zum Glück nicht bei dieser Wasserstoffbus, der bei mir auf der Linie fährt. Leider kein BYD-Bus, sondern eben ein anderer. Aber naja, jeder macht einmal Fehler. Und ja, in diesem Sinne, denke ich, können wir ohne schlechten Gewissen zum Community-Blog weitergehen. Jetzt, wo wir mindestens zweimal auf Wasserstoff draufgeschlagen haben.
Wunderbar. Ja, du sagst zum Community-Blog, da gehen wir gleich weiter. Und zwar haben wir wieder Podcast-Kommentare gekriegt. Das freut mich immer besonders. Und da ist zum Beispiel einer von der Lea gekommen. Sie ist ein Riesenfan von uns. Das ist noch immer sehr schön zu hören. Sie hört uns immer sehr gern zu. Also Grüße gehen raus an dich, Lea. Und sie hat gefragt, Trade Republic steht ja etwas in der Kritik wegen der Einlagensicherung. Vielleicht gibt es dazu einmal ein Statement von euch. Natürlich gibt es von uns ein Statement. Und zwar, man muss einmal erst unterscheiden, die Einlagensicherung zwischen Österreich und Deutschland ist nicht die gleiche. Beziehungsweise nicht bei der Einlagensicherung muss man unterscheiden, sondern bei dem Angebot von Trade Republic. Weil in Deutschland wird das Geld aufgeteilt auf Partnerbanken, wo eben die 100.000 Einlagensicherung greifen und auch auf Geldmarktfonds. In Österreich ist es nicht so. In Österreich bleibt das Geld nur bei den Partnerbanken und damit greift nur die Einlagensicherung. Und das ist natürlich vor der Insolvenz geschützt bis 100.000 Euro, so wie bei jeder Bank. Also wir müssen uns eigentlich keine Sorgen um die Einlagensicherung machen. Somit ist die Frage ist berechtigt, aber es ist auf jeden Fall, ja, die Einlagensicherung greift. Und ja,
und Aktien sind ja sowieso Sondervermögen. Das heißt, wenn ich dann wirklich investiere, dann ist es sowieso kein Thema. Der andere Punkt, ja, es gibt ja jetzt zurzeit Zinsen, auch eben bei Trade Republic, habe ich das bis zu 100.000 Euro begrenzt. Nein, die Einlagensicherung ist 100.000 Euro. Ja, mir Matthias hat mir gerade den Pfeil nach oben gedeutet, aber nein, wir sind bei 100.000 Euro bei der Einlagensicherung. Aber was die Zinsen angeht, das meint der Matthias wahrscheinlich, ist unbegrenzt mittlerweile. Das stimmt tatsächlich. Aber wenn man sich hier die Entwicklung anschaut, geht es wahrscheinlich auch wieder definitiv Step by Step runter mit den Zinsen. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber Lea, du bist abgesichert.
Genau, und vor allem wichtig ist nicht, was wir dazu sagen, sondern was die Finanzmarktaufsicht, was die BaFin dazu sagt, will das davon auch nicht vergessen. Trade Republic ist ein sehr großer Broker, sehr große Bank, über 8 Millionen Kunden, über 100 Milliarden verwaltetes Vermögen. Da schauen sehr, sehr viele Mitarbeiter, sowohl bei der deutschen BaFin als auch bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht, ganz genau drauf, was passiert dort und wird alles eingehalten. Das heißt, da können wir uns auch mal sicher sein, dass dieser Anbieter eben gut geprüft ist und auch reguliert ist und dass da regelmäßig drauf geschaut wird.
Und wer jetzt noch kein Trade Republic Depot hat, der kann jetzt gleich eins aufmachen, ne?
Also, natürlich, sehr gerne.
Also, das ist ein kostengünstiges Depot, kostenloses Depot. Es gibt Zinsen, man kann ein bisschen Geld dort parken, man kann aber auch gleich investieren, Sparpläne einrichten und so weiter und so fort. Das ist wirklich easy. Und wir alle nutzen das auch. Ja, wie gesagt, den Link packt man einmal in die Shownotes. Wer halt Lust hat, einfach ein Depot eröffnen. Und es gibt noch eine zweite Podcast-Kommentarfrage, und zwar vom Steff. Und auch er liebt unseren Podcast, das freut uns natürlich immer sehr. Und mich persönlich, weil ich das ja größtenteils schon oder seit sehr vielen Jahren mache und eine lange Zeit auch allein gemacht habe, jetzt Gott sei Dank mal aus dem Team wieder. Ja, und ihm gefällt das halt, dass wir so gezielt um Österreich die Themen drehen lassen sozusagen, dass es nichts Vergleichbares gibt. Das ist natürlich wirklich super. Und er freut sich auch wieder Lea jede Woche um eine neue Folge. Und die Frage vom Steff war, vielleicht könnt ihr die nächste Woche mal auf das Thema Dividenden-ETFs eingehen und ob es sinnvoll ist, in diese zu investieren, im Vergleich zu Unternehmen oder grundsätzlich im Vergleich zwischen ETFs, Ausschütter und Nicht-Ausschütter. Matthias, dein Part.
Genau. Ist es sinnvoll, in Dividenden-ETFs zu investieren? Diese Frage am besten einmal auf YouTube eingeben. Da gibt es ein wunderbares Interview mit dem Markus Jordan von Extra-ETF und mir von Finanzen verstehen. Und dort habe ich den Markus interviewt und eben mich erkundigt, wie es denn um das Thema Dividenden-ETFs ausschaut. Sehr interessant, sehr tolle Sichtweisen. Und am Ende des Tages ist ein Dividenden-ETF natürlich eine interessante Option für Dividendenjäger, die global veranlagt in dividendenstarke Titel investieren möchten. Weil man hat einen kleinen Vorteil, je nachdem, bei welchem Broker man ist. Vorausschüttungen sind in der Regel bei den meisten Anbietern kostenlos. Bei Dividenden verrechnen in Österreich einige Banken oder Broker Dividendengebühren. Und gleichzeitig hat man natürlich auch den Vorteil, dass ein Dividenden-ETF breit gestreut ist, in der Regel eine sehr klare Strategie verfolgt. Und für jede Strategie gibt es einen passenden Dividenden-ETF. Somit hat man da eine schöne Auswahl an spannenden Produkten. Ich stelle doch bald welche auf YouTube vor. Also am besten den YouTube-Kanal von uns direkt dann abonnieren. Weil da kommen einige Videos, also ich stelle demnächst 5 global investierende Dividenden-ETFs vor. Und die nächste Frage ist ebenfalls eine Frage, die sich rund um das Thema Dividende-Ausschüttung dreht.
Sehr gut. Also es ist noch eine Frage gekommen da?
Ja, es stehen noch zwei.
Ach so, ja, die ist so gemeint. Ja, aber die eine war eine Podcast-Frage und die sind von Social Media, weil wir kriegen ja laufend auf allen Kanälen Fragen, was uns immer sehr, sehr freut. Und da ist noch eine Frage, lukrativer in ausschüttende oder thesaurierende ETFs investieren? Matthias, was ist da jetzt die Antwort?
Genau, also Markus, wenn noch du was dazu sagen möchtest, bitte einfach reingrätschen.
Bitte gerne, führ mal aus, dann komme ich.
Genau, also lukrativer in ausschüttende oder in thesaurierende ETFs investieren. Die kurze Antwort ist, es ist komplett wurscht. Die längere Antwort, wenn du in Deutschland lebst und dort veranlagst, dann könnte ausschüttende mehr Sinn machen, einmal einen Teil, weil du hast einen Freibetrag von 1.000 Euro. Den haben wir in Österreich nicht. Wenn du in Österreich bist, ist es eigentlich egal, ob du dein Geld in einen ausschüttenden, also DIST-ETF aus oder in einen thesaurierenden, der mit ACC abgekürzt wird. Warum? Weil wenn du eine Ausschüttung bekommst, zahlst du Steuern drauf, bekommst du Geld auf dein Verrechnungskonto und du kannst theoretisch diese Ausschüttung gleich wieder reinvestieren und hast neue Vorteile. Bei einem thesaurierenden ETF passiert mehr oder weniger dasselbe. Es wird thesauriert, also die im Fonds anfallenden Dividenden werden wiederveranlagt. Auf diesen Betrag bezahlst du Steuern, auf deinem Verrechnungskonto wird Geld abgebucht, das heißt, da steht dann Minus. Und dein Einstandskurs, der verändert sich, also auch deine Rendite verändert sich, weil du musst ja auf diese bereits bezahlten Steuern, auf diesem bereits bezahlte Ausschüttung keine Steuern mehr zahlen. Das heißt, wenn du vorher einen Einstandskurs von 40 hattest und du 10 Euro ausgeschüttet bekommst, wird eben der Steuer von 10 Euro auf deinen Einstandskurs aufgeschlagen und hast dann einen neuen Einstandskurs von 42,75 Euro. Das verändert deine Performance natürlich. Deine Voranteile werden wertvoller, weil du jetzt auf die Differenz zwischen 40 und 42,75 eben keine Steuern mehr zahlen müsstest. Und somit ist eben die Antwort, die längere Ausführung, ist es wurscht. Bist du denn zufrieden, Philipp?
Super zufrieden. Willst du nur was
ergänzen? Nö, ich bin auch zufrieden. Er hat es sehr rational betrachtet, formuliert und es ist auch so, wie er es sagt am Ende. Und du musst halt auch einfach nur überlegen, warum möchte ich ein Dividenden-ETF besparen? Für mich hört sich das immer so an, ich hätte gerne Ausschüttung. Weil es heißt Dividende und in der Regel ist es die Ausschüttung. Du hast die Möglichkeit, eben die Thesaurierung in Anspruch zu nehmen. Nur wenn du das haben möchtest, bitte mach es und nimm dir den Ausschütten oder Thesaurisieren. Beim Ausschütten, ich sage es gleich dazu, wirst halt eine gewisse Summe brauchen, damit du da auch eine gewisse Ausschüttung hast, weil du ja in der Regel die auch monatlich oder quartalsmäßig auch immer ausgeschüttet wird. Und du kannst damit kleinere Sachen bezahlen, das ist immer je nach Lust und Laune, ob man das mag oder nicht. Aber ich sehe es immer ein bisschen nicht so einfach gesagt, ich bespare jetzt mal einen Dividenden-ETF und nehme da ein bisschen Ausschüttung raus. Ich finde es okay, wenn man das macht, spricht jetzt nichts dagegen. Deswegen kann auch eine sehr intelligente Strategie sein, aber ja.
Jeder, also ich würde sagen, jeder wie er will, und für den einen oder anderen ist eine Ausschüttung psychologisch gesehen eine gute Geschichte. So kommt ein bisschen was zurück vom Investment, ist vielleicht auch motivierend. Also ich bin da auf jeden Fall eher positiv eingestimmt. Und ja, so wie jeder es will. Matthias hebt noch die Hand, wir sind in der Schule, du darfst einfach reden.
Das hat meine Professorin dann in der Uni auch immer gesagt. Genau, also was ich da noch ergänzen möchte, ist komplett egal, ob Dividenden-ETF, ob normaler ETF, der ausschüttend oder tesorierend ist. Es ist komplett wurscht, ob du eine Ausschüttung oder eine Dividende erhältst oder ob du einen kleinen Teilverkauf vornimmst. Das hat komplett denselben Effekt. Das heißt, du könntest von deinem ETF, den du jetzt langfristig besparst, jeden Monat 100 Euro verkaufen von einem tesorierenden ETF und du hättest denselben Effekt, wie wenn du einen Dividenden-ETF hast, der dir angenommen auch jeden Monat 100 Euro auszahlt. Das ist am Ende dasselbe, weil du musst immer überall Steuern zahlen.
Genau, du musst das selber machen.
Aber psychologisch ist es was anderes, ne? Weil da muss ich was verkaufen, ich habe dann weniger Stücke. Auf der anderen Seite kriege ich was ausgeschüttet, muss keine Stücke verkaufen. Das ist ja immer das Thema, das wolltest du vielleicht auch noch ergänzen. Aber
und wie oft haben wir schon gesagt, dass wir es eigentlich nicht verkaufen sollen, einen tesorisierenden ETF, weil es ja langfristig mit dem Zinseszins auf jeden Fall Sinn macht. Ja? Also da widerspricht man sich quasi auf der einen Seite, aber absolut richtig, man könnte das ja auch so machen.
Genau, also nur wenn man reinvestiert, also was man ausgeschüttet bekommt, dann profitiert man eben vom Zinseszins, weil die Rendite der Ausschüttung oder auch die Dividendenrendite bei einer Dividendenaktie ist ja Teil der Performance. Und da haben wir in den aktuellen YouTube-Videos ganz schöne Beispiele dargelegt, wo man eben sieht, entweder nur den Kursverlauf plus Dividende. Und das vergessen eben viele. Die Dividende ist auch Teil der Rendite. Und wenn ich sie verkonsumiere, dann fehlt mir diese Rendite. Und Philipp, du hast das komplett richtig gesagt. Wenn ich eine Dividende von einem Unternehmen erhalte, ist das eine Belohnung für das Dranbleiben, für das Investieren, eine Bestätigung, es gibt mir Sicherheit.
Das Mitverdienen,
das Greifbare, genau. Und wenn ich jetzt einen Teilverkauf durchführe, auch wenn es nur 100 Euro sind, die ich monatlich raushaue, dann reduziere ich ja quasi mein Stück, aber es ist am Ende dasselbe, weil das Geld der Dividende kommt ja auch nicht von irgendwo daher, sondern das wird ausgeschüttet aus dem Unternehmen, ist quasi wie ein Verkauf und das kommt zu mir.
Ja, und es reduziert ja den Kurs.
Und es reduziert den Kurs, genau. Also das ist nichts on top, sondern das ist ein Ding, was vorher im Unternehmen drinnen war, verlässt das Unternehmen und entsprechend weniger ist das Unternehmen wert. Und die nächste Frage, die ebenfalls von Social Media reinkommt, die bezieht sich ebenfalls auf das Thema Tesorierung. Und da kam die sehr gute Frage, warum muss ich bei tesorierenden ETFs draufzahlen, wenn tesoriert wird? Minus statt Plus. Also da ist eben gemeint, warum habe ich plötzlich am Verrechnungskonto ein fettes Minus, wo steht Tesorierung? Und das ist eben genau der Punkt. Wenn du dieses Minus drinnen stehen hast, bedeutet das, dass dein Einstandswert vom ETF erhöht wurde. Das heißt, du musst dann, wenn du bei einem etwaigen Verkauf weniger Steuern zahlen, weil du diese Steuern schon heute bezahlt hast. Also zum Beispiel bei mir steht gerade, ich kann dann bei irgendeinem YouTube wieder mal das reinhauen, minus 400 irgendwas Euro, weil eben tesoriert wurde. Und diese Steuern, diese 400 Euro Steuern, die kommen halt daraus, weil circa, keine Ahnung, 1500 Euro wieder veranlagt wurden. Das heißt, das ist die Steuer auf die Tesorierung in diesem Jahr. Ich habe quasi meine Ausschüttung im tesorierenden ETF erhalten. Der tesorierende ETF ist jetzt mehr wert und ich habe in diesem Jahr die Steuern dafür gezahlt. Wie kann man das umgehen? Naja, man kann in Wachstumsunternehmen investieren, die keine Dividende zahlen, oder in ETFs investieren, die nur Wachstumsaktien setzen, wenn man das möchte, weil die behalten den Gewinn im Unternehmen, die investieren in das Unternehmen und wenn die dann quasi auch stärker steigen oder wenn die selbst nur 7 oder 8% steigen und nichts ausschütten, kannst du immer noch einen Teilverkauf machen von 1% pro Jahr zum Beispiel und hast denselben Effekt, als wenn du jetzt einen Dividendenwert hättest, der 7% steigt und 1% ausschüttest. Also es hebt sich immer auf. There is no free lunch an der Börse.
Und so kommen wir eigentlich noch zur letzten ganz kurzen Frage vom Jakob. Der ist ein ganz treuer Hörer und ein ganz treuer Kommentierer mittlerweile. Und er fragt, oder ist eigentlich keine Frage, vielleicht sehen wir uns wirklich mal in Linz oder ich schaffe es mal nach Wien. Beides können wir wahrscheinlich positiv bejahen. Wir haben vor, dass wir in Österreich die ein oder andere Stadt kurz kleine Events machen oder kurze Roadshows, wie auch immer. Ja. Und in Wien sowieso. Also wie gesagt, wenn ihr das mit dabei sein wollt beim nächsten Mal, am besten unser Newsletter abonnieren, weil dort gibt's die Infos immer als erstes, weit vorher, als wir es irgendwo anders promoten sozusagen. weil einfach die treue Community immer als erster mit dabei sein kann. Und wir freuen uns auf jeden, der kommt, auf jeden, auf jede. Und ja, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende schon wieder. Oder hat irgendwer noch was zum Ergänzen?
Ich würde nur noch den Hinweis geben, dass wir am 18.09. das nächste Community-Event in der Wiener Börse haben und dass jeder, der dabei sein möchte, sich diesen Tag am besten schon jetzt rot in den Kalender markiert. Die Tickets wird es ab Anfang August zum Kaufen geben. Eben, wie der Philipp schon gesagt hat, im Newsletter alle wichtigen Infos dazu.
In diesem Sinne, danke Markus für die Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, das auch mal zu dritt durchzuführen. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr koordiniert, würde ich mal sagen. War nicht durcheinander. Freue mich. Vielleicht machen wir das wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.